Hallo zusammen, ich bin Julian und das ist Folge 16 von Far Away. Ich bin ein bisschen früher dran als sonst. Es ist hier gerade 8:45 am Mittwochmorgen. Das hat auch einen Grund, denn nach meinen Veranstaltungen heute, wir sind ja mehr oder weniger in der letzten echten Woche, werde ich teilnehmen an einem Thanksgiving-Essen, das meine Uni netterweise anbietet. Im Hof des Gebäudes. Und das wird relativ nahtlos anschließen an meine zweite Vorlesung heute. Deswegen hatte ich zwischendurch keine Zeit mehr oder werde ich zwischendurch keine Zeit mehr haben, hier noch irgendetwas aufzunehmen. Und daher hoffe ich, dass ich das hinbekomme, bevor ich das Gebäude verlassen muss. Ich verzichte dafür auf gratis Kaffee und gratis Donuts, die gerade drüben angeboten werden im Gebäude, aber beides schaffe ich nicht. Also ich musste mich entscheiden, entweder aufnehmen oder essen. Insofern frühstücke ich jetzt hier, werde das aber nach der Aufnahme tun und werde jeden, der sich das hier nicht anhört, persönlich dafür verantwortlich machen, dass ich keine Gratis-Donuts bekommen werde oder bekommen habe, je nachdem. Ja, das zur Einleitung und ich würde sagen, vielleicht bin ich ja so schnell fertig, dass ich doch noch rüberkomme. Nee, das schaffe ich nicht. Und trotzdem würde ich sagen, wir schauen mal, was denn die jetzt zurückliegende Woche oder größtenteils zurückliegende Woche, es ist ja erst Donnerstagmorgen, Mittwochmorgen, was diese Woche uns so oder mir vielmehr so gebracht hat. Ja, gucken wir mal. Ich beginne natürlich mit dem Donnerstag, denn damit beginnt man Wochen hier in den Vereinigten Staaten. Der Donnerstag war der Veterans Day. Ich hatte das schon im letzten Podcast angekündigt, dass ich an diesem Tag frei haben werde, wobei man ja sagen muss, zwischen frei haben und nicht frei haben an einem Donnerstag ist für mich exakt eine Stunde Unterschied, denn so lang dauern meine Vorlesungen an Donnerstagen aktuell dieses Semester. Das wird sich, glaube ich, ein bisschen ändern. Ich kann gleich ein bisschen mehr zu meinem neuen Stundenplan sagen. Das ist auch noch Thema. Aber ja, für dieses Semester ist ein freier Donnerstag kein so riesiger Gewinn. Gleichwohl hat mir das die Möglichkeit gegeben, Donnerstagmittag in Berkeley zu verbringen, wo nämlich das Big Game stattfand. Leider nicht im Football, sondern nur im Soccer. Also Cal gegen Stanford, die Golden Bears gegen die Cardinal im Singular. Ich weiß auch nicht warum. Und ja, das Hinspiel hatte die Cal 0:5 verloren in Stanford, was nicht so richtig gut ist. Und man muss ja sagen, es gibt ja, hatte ich glaube ich schon erwähnt, eine sehr große Rivalität zwischen diesen beiden Hochschulen. Also die UC Berkeley als die ja wahrscheinlich prestigeträchtigste öffentliche Hochschule der USA und Stanford als eben auch extrem angesehene private Uni in Kalifornien, die ja auch nicht weit weg ist. Das sind so na, 30 Meilen vielleicht, ich weiß es gar nicht, aber ist nicht weit. Und das ist eben seit dem ja, 19. Jahrhundert vielleicht schon, wahrscheinlich schon. So eine gewisse akademische Rivalität, die sich dann eben auch zwischen Personen immer wieder abgespielt hat. Gibt es ganz spannende Geschichten, komme ich vielleicht bei Gelegenheit in der nächsten Staffel oder so oder irgendwann nochmal zu. Aber ja, Soccer ist nicht so die Disziplin, wo sich die Rivalität abspielt. Das sind natürlich vor allem die Footballspiele. Deswegen war auch freier Eintritt. Das war der Vorteil im wunderbaren Edwards Stadium, das so ein bisschen abbruchreif aussieht, ehrlich gesagt, in Downtown Berkeley. Ja, es ist ein ganz nettes Stadion. Also auch dieses Stadion leidet so ein bisschen unter dem amerikanischen Unwillen, in Fußballstadien Kurven zu bauen. Sprich, es hat nur so zwei Geraden und die Kurven sind halt leer. Sieht immer so ein bisschen bushaltestellenmäßig aus, finde ich. Aber nun ja, es reichte für die 600, 700 Leute, die da waren, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ja, Berkeley ging erstaunlicherweise in Führung. 1:0. Und ja, kurz gefasst, kassierte irgendwann den Ausgleich in der zweiten Hälfte und musste dann einen Sturmlauf von Stanford erdulden. Das hat aber überraschenderweise funktioniert und zwar auch über beide Overtimes hinweg. Sprich, das Spiel ist tatsächlich 1:1 ausgegangen. Ich glaube, es waren am Ende 28:8 Torschüsse für Stanford. Ein paar Karten hätte es geben müssen, Elfmeter hätte es durchaus geben können für die Cardinal. Also, es war schon jetzt ein Unentschieden der eher glücklichen Sorte, könnte man sagen. Aber naja, unterhaltsames Spiel, sonniges Wetter, Kann man nicht meckern. Ich war danach noch einkaufen, das ist nicht so spannend. Safeway in Berkeley North, weil ist ein bisschen praktischer als in San Francisco rumzulaufen. So kann ich dann quasi mit der Bar direkt in den Flug, direkt vor meiner Haustür fahren und muss nicht mehr irgendwie ewig durch die Gegend laufen mit dem Zeug. Ist aber an sich nicht so spannend, was ich so einkaufe. Falls ihr das doch spannend finden solltet, schreibt mir, dann schicke ich euch meinen Kassenbon. Ja, ansonsten habe ich nicht mehr viel gemacht. Das war dann auch schon Abend quasi, nachdem ich mit allem fertig war und wieder zurück war. Und ja, keine Ahnung. Vielleicht habe ich ein bisschen gelesen oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht und wir werden es leider nie erfahren. Das war der Donnerstag. Ah, doch, ich weiß. Ich habe mein Writing Project Entwurf fertiggestellt. Das ist aber ein Thema für den Freitag, deswegen nehme ich das jetzt gleich erst auf. Kein Wochenende, ohne dass wir vorher über etwas gesprochen haben, nicht wahr? Das Rechtsthema der Woche. Anlässlich meines Writing Projects habe ich mich entschieden, mal wieder ein bisschen Verfassungsrecht zu machen. Heute sprechen wir über das First Amendment. Ich werde etwas Ungewöhnliches tun. Ich werde einen Gesetzestext vorlesen. Dieser Gesetzestext ist eigentlich relativ kurz und ich glaube, es macht im Falle des First Amendments Sinn, wenn man einfach mal das mal gehört hat. Ich weiß nicht, natürlich googelt ihr immer alles, während ich darüber spreche, gehe ich fest davon aus. Also, ihr betreibt ja Recherchen, während ihr mir zuhört, aber für alle, die vielleicht gerade im Auto sitzen oder einen Marathon laufen oder ein Passagierflugzeug steuern oder sonstige Dinge machen, bei denen man nicht abgelenkt werden sollte. Erstens, ihr solltet nicht zuhören, denn da kann man sich ja gar nicht konzentrieren, wenn man sowas macht. Und zweitens lese ich das jetzt einfach mal vor, das First Amendment. Das lautet nämlich wie folgt: Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof or abridging the freedom of speech or of the press or the right of the people peaceably to assemble and to petition the government for a redress of grievances. Das ist einiges. Also, wenn man das so ein bisschen auseinander nimmt, shall make no law respecting an establishment of religion. Das ist die sogenannte Establishment Clause. Das ist ein bisschen wie Religionsfreiheit in Deutschland, nur etwas anders auch. Ist aber heute gar nicht Thema, denn ich möchte nicht über diesen Teil des First Amendment sprechen. Das hätte ich vielleicht erwähnen sollen. Prohibiting the free exercise thereof. Das ist ein bisschen mehr wie die Religionsfreiheit in Deutschland. Auch die negative Religionsfreiheit übrigens. Also man darf auch nicht gezwungen werden, einer Religion beizutreten. Es sei denn, die Religion ist sehr, sehr, sehr gut, wie die Religion, die ich plane, im nächsten Semester zu gründen. Wir sprechen da noch drüber. Genau, der nächste Teil. Congress shall make no law abridging the freedom of speech or of the press. Das ist ein bisschen wie die Meinungs- und Pressefreiheit natürlich im Grundgesetz, wobei es auch wiederum ein bisschen anders ist. Denn Freedom of Speech ist ja allgemein das, was man sagt, erstmal so rein vom Text her. Und während Meinungsfreiheit ja nur Meinungen schützt, könnte man zumindest denken. Ist ein bisschen kompliziert. Ich mache ja dieses oder habe ja dieses Äußerungsrecht sehr lange gemacht und also nicht sehr lange, aber immerhin 4 Jahre. Und ich kann sagen, dass auch Tatsachen, Behauptungen, also Behauptungen, die keine Meinung sind, von der Meinungsfreiheit geschützt sein können. Es geht so um den Beitrag zur öffentlichen Diskussion. Also, es hat ein paar andere Nuancen, aber doch eine gewisse Ähnlichkeit. Und genau, um den Text noch weiter auseinanderzunehmen, bevor wir über die Meinungsfreiheit oder Freedom of Speech reden, gibt es dann eben noch die Passage: Congress shall make no law, abridging the right of the people peaceably to assemble. Das ist quasi das Recht, sich zu versammeln. Also auch sehr ähnlich. Weiß ich ehrlich gesagt nicht so viel drüber, ist nicht so das Hammerthema hier. Keine Ahnung warum, ehrlich gesagt, aber Versammlungsrecht ist irgendwie nichts, worüber oft gesprochen wird. Genau, und der letzte Teil: to petition the government for redress of grievances. Das ist ja jetzt auch kein praktisch so wichtiges Recht, weil das de facto alles über die Gerichte gelöst wird. Und die Gerichte sind anderswo geregelt, nicht in diesem First Amendment. Das ist ein bisschen wie der Petitionsausschuss des Bundestages. Es gibt ihn, aber ja. Ich habe ja mal ein Praktikum gemacht bei einem Mitglied des Petitionsausschusses und ich kann sagen, dass keine so riesige Zahl von Petitionen erfolgreich behandelt wird dort. Also, wenn man den Bundestag schreibt, man wird eine Antwort bekommen, aber die Antwort wird vielleicht nicht zur eigenen Zufriedenheit ausfallen. Das ist hier ähnlich. Bisschen zum Hintergrund des First Amendments generell, das ist ein Teil der Bill of Rights. Viele wissen es ja vielleicht, die US-Verfassung ist 1789 verabschiedet worden und hat keine persönlichen Grundrechte enthalten. Das lag ein bisschen daran, dass man da Konflikte hatte, also sich nicht ganz einig wurde über den Maßstab dieser Grundrechte. Und ein bisschen wie in der Paulskirchenverfassung, glaube ich, in Deutschland 1848 war das eben ein Streitpunkt. Im Fall der Paulskirche hat man eine andere Lösung gewählt, die dann auch nicht so erfolgreich war, nämlich man hat ewig darüber diskutiert, über Grundrechte und individuelle Grundrechte. Und dadurch ist dann vielleicht auch so ein bisschen diese Revolution von 1848 gescheitert. Wozu das historisch geführt hat, möchte ich nicht groß spekulieren, aber zumindest hat es nicht zu einer ersten Republik in Deutschland geführt. Der Kaiser hat dann noch ein bisschen gebraucht, bis er sich selbst aus dem Amt katapultiert hat, mit Hilfe eines gewissen Dario Princip. Aber wir sprechen ja nicht über, also indirekt, aber wir sprechen ja nicht über europäische Geschichte und wir sprechen auch nicht über den Krieg Never Mention the War, wobei das eher Teil 2 des Krieges betrifft, sondern wir sprechen über das First Amendment und die Bill of Rights ist 1791 verabschiedet worden. Da sind dann die Grundrechte enthalten. Es ist Verfassungsrang, also es ist ein Amendment zur Verfassung und damit hat es Verfassungsrang. Das ist kein Unterschied, der da gemacht wird. Und die Verfassung, die gilt ja erstmal nur für staatliche Handlungen, aber eben indirekt über das einfache Recht auch für Privatpersonen. Außerdem, aufgrund des 14th Amendment, gilt sie eben auch für die Bundesstaaten in diesem Fall. Die Meinungsfreiheit oder Freedom of Speech ist ein sehr, sehr, sehr weit ausgelegtes Recht in den USA. Also es ist im Prinzip so, erstmal darf man nicht Meinungen nach Inhalten beschränken. Also man darf es schon, aber es ist quasi der höchsten Stufe der Überprüfung durch Gerichte ausgesetzt, wenn es so ein Gesetz gibt. Und dementsprechend wird das wahnsinnig selten gemacht. Also man darf hier sehr viel sagen, ungestraft. Und eben auch in quasi jedem Setting. Also, wenn es beispielsweise, das ist ein kleiner Hinweis dazu, worum es in meinem Writing Project gehen könnte, wenn es beispielsweise um die Meinungsfreiheit in Schulen geht, dann ist der Standard eben doch sehr weit, es sei denn, es ist zu befürchten, dass das massiv den Betrieb der Schule beeinträchtigt, diese Meinungsäußerung. Oder zu Gewalt führt. Das ist allgemein auch wieder so eine Ausnahme, also quasi Äußerungen, die Gewalt provozieren oder provozieren sollen, insbesondere können ausgenommen sein vom First Amendment. Dann gibt es noch beispielsweise Commercial Speech, also Werbeaussagen. Die sind grundsätzlich auch teilweise vom First Amendment umfasst und es führt zu einer relativ interessanten Regelung beispielsweise von anwaltlicher Werbung. Also in Deutschland dürfen Anwälte ja nur sehr eingeschränkt werben. In den USA ist das lange völlig verboten gewesen und heute kaum noch eingeschränkt, möchte ich sagen. Also riesige Werbewände, Fernsehspots, das alles gibt es ja hier inzwischen. Und es liegt daran, dass der Supreme Court in den 70ern bis 90ern, glaube ich, zu diversen Sachverhalten im First Amendment geurteilt hat. Sprich, der Supreme Court hat gesagt, naja, die Meinungsfreiheit für Anwälte heißt auch, dass sie werben dürfen, in sehr großem Umfang. Also es ist ein wichtiges Recht. Vielleicht das zentrale Grundrecht der Demokratie, wie ja viele Staatsrechtsgelehrte in Deutschland sagen gerne, kann durchaus sein, dass es hier auch zutrifft. Im Prinzip, ja, man bräuchte mehr als eine Stunde oder mehr als eine Woche vielleicht, um das Grundrecht erschöpfend zu beleuchten. Aber ich hoffe, so einen kleinen Einblick jetzt wenigstens geschafft zu haben in diesem Abschnitt des Rechtsthemas der Woche. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Vielleicht setze ich das irgendwann mal fort. Mal schauen. Also, das Rechtsthema der Woche werde ich fortsetzen, aber vielleicht auch zum First Amendment. Gucken wir mal. Jetzt. Jedenfalls haben wir uns das Wochenende verdient. Am Samstag bin ich dann früh aufgestanden, denn ich hatte einen Plan. Also mehrere Pläne sogar. Und das rechtfertigte das frühe Aufstehen. Denn ich dachte mir nach dem erfolgreichen Wandersonntag der letzten Woche, das Wetter in diesem November ist nach wie vor so wunderbar, das stimmt übrigens auch bis heute noch und es wird auch weiterhin stimmen anscheinend, dass man das eigentlich ausnutzen muss. Also ich muss ja so ein bisschen dem eigenen Rhythmus entfliehen, der von Berliner Herbst und Winter natürlich ein bisschen geprägt ist und dafür sorgt, dass man so ab November ja eigentlich ein halbes Jahr die Wohnung nicht verlässt. So ungefähr zwischen ja, zwischen Halloween und dem Karneval der Kulturen bleibt man besser drin. Oder dem 1. Mai eher. Ja, das kommt ungefähr hin. In der Zeit ist Berlin. Ich weiß gar nicht, ob Berlin in der Zeit überhaupt existiert. Wahrscheinlich nicht. Jedenfalls, das Wetter hier ist weiterhin wunderbar. Wir sind so um die 20 Grad rum, strahlender Sonnenschein teilweise. Und was wollte ich erzählen? Ach ja, Samstag. Dementsprechend habe ich mich entschieden, dass ich mir den San Bruno Mountain State Park ein bisschen anschaue. Also das war keine so spontane Entscheidung, sondern ich habe in der wunderbaren App All Trails, die quasi ein Komoot für Menschen ist, die nicht Komoot nutzen, sondern All Trails, habe ich mir diverse Optionen angeschaut und habe mich dann entschieden, dass das eine relativ gute wäre. Denn es geht erstmal in die andere Richtung. Also ich war ja in der Woche davor in den Marine Headlands und diesmal ging es halt quasi ins Landesinnere. Und außerdem relativ gut machbar vor den anderen Plänen, die ich für diesen Tag hatte. Also San Bruno Mountain State Park. Relativ schlecht zu erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, denn das sind ja die USA hier. Aber ich musste nur eine Viertelstunde fahren, nämlich bis Daly City. Zu Daly City kommen wir nachher noch. Und dann 1,5 Stunden laufen, um an diesem State Park anzukommen. In dieser Zeit konnte ich immerhin diverse erfreuliche Telefongespräche, also ein erfreuliches Telefongespräch erledigen. Schönen Gruß. Und habe dann auch den Eingang zum Park gefunden. Und ja, da gibt es dann eben so einen relativ schönen Wanderweg, der einmal so ein bisschen außen auf so einem Höhenweg lang führt und der wunderbare Ausblicke über die gesamte Bucht, die gesamte Bay und auch die gesamte Stadt eben erlaubt. So ein bisschen andere Perspektive, weil die Golden Gate Bridge liegt halt nicht unter einem, sondern erstmal liegt die Stadt vor einem und dann ist dahinter die Golden Gate Bridge und die Bay Bridge und Oakland und man sieht den Hafen eben auch sehr schön. Also der Hafen ist ja quasi von den Marine Headlands nicht so gut zu sehen. Zumal der Hafen von San Francisco jetzt auch nicht so spektakulär ist, aber jedenfalls, man sieht so ein bisschen mehr von dieser ja, Halbinsel. Ist es eigentlich eine Halbinsel? Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Von diesem Landstrich, jedenfalls. Ja, das San Bruno Mountain selber ist gar nicht so hoch, aber hoch genug, um eine ordentliche Wanderung zu liefern. Also, ich bin am Ende so auf, ich würde sagen, ungefähr 12, 13 Meilen gekommen, wahrscheinlich an Wegstrecke, was sehr ordentlich ist für einen Samstag. Und ja, das ich ein bisschen naiv war. Ich hatte, glaube ich, weder Sonnencreme angepackt, die hatte ich einfach vergessen, noch hatte ich irgendwie einen Laden gefunden, in dem Wasser verkauft wurde. Sprich, ich bin nicht nur ohne anständige Wanderschuhe und was weiß ich, sondern auch noch diesmal ohne Wasser den Berg hochgelaufen. Das war gar keine so gute Entscheidung. Aber nun ja, Sonnencreme, ja, es ging zum Glück. Also die Novembersonne ist nicht mehr ganz so intensiv, also muss sich niemand Sorgen machen. Ich bin nicht völlig verbrannt. Trotzdem ist es grundsätzlich natürlich eine gute Idee, sowas dabei zu haben. Ja, das war Teil 1 des Samstags. Dann bin ich hektisch zurückgefahren Richtung San Francisco und habe dort mich im Prinzip nur kurz umgezogen, um dann weiter zu brettern nach Oakland. Denn in Oakland gab es ja noch die Oakland Roots. Und die Roots, die waren heute dran mit ihrem Zweitrundenspiel gegen Orange County. Leider in Orange County, deswegen mussten wir wieder uns mit der Leinwand begnügen. Die Roots hatten diesmal eingeladen nach Fruitvale. Nach Fruitvale, die Station ist vielleicht dem einen der anderen bekannt, aufgrund eines sehr unschönen Ereignisses vor einigen Jahren, wozu es auch einen Film gab, denn da ist ein Mensch erschossen worden. Ja, ist diesmal nicht passiert. Also Fruitvale ist jetzt auch keine wahnsinnig unsichere Gegend oder so, aber man möge den Film schauen, der Film ist gut. Und ja, genau, dort wurde eingeladen in die Brauerei Ale Industries. Ale Industries hat unter anderem ein Angebot, das wunderbare East Bay IPA, das so ein bisschen aussieht wie, also die Dose sieht ein bisschen aus wie das Logo der BART, also des Nahverkehrs. Das Bier ist aber sehr lecker. Und es hat, glaube ich, sie haben zwei Kölschsorten im Angebot, was sehr skurril ist. Jedenfalls, da wurde das Spiel auf einem Parkplatz gezeigt, vor der Brauerei und eben auch in der Brauerei. Die Bierschlange war am Anfang noch erträglich. In der Halbzeit waren es dann insgesamt 35 Minuten, sprich also auch weit über die Halbzeit hinaus. Ich hatte leider den Fehler gemacht, bei der ersten Bestellung meine Kreditkarte da zu lassen, also meine Rechnung eben offen zu lassen. Deswegen musste ich quasi ein zweites Bier bestellen, aber naja. Das Bier zumindest war gut, das Spiel mäßig. Es fielen keine Tore. Das war ein Problem und es ging dann ins Elfmeterschießen. Das Elfmeterschießen wiederum verlief relativ erfolgreich und ja, Stand von 5:5, dann haben die Roots weiter ihren Elfmeter verschossen und der anschließende Elfmeter von Orange County, alle dachten, er wäre gehalten, er war auch gehalten, aber leider hatte der Torhüter auf meine Linie zu früh verlassen und deswegen musste der Elfmeter wiederholt werden. Wie es so ist, Orange County hat den wiederholten Elfmeter verwandelt und ja, damit war es dann vorbei und damit haben die Roots dann ihre erste Zweitligasaison beendet, dennoch recht erfolgreich. Immerhin Playoffs, immerhin zweite Runde Playoffs. Ist ein Achtungserfolg. Ja. Trotzdem schade, keine weiteren Spiele erstmal. Jo, damit gingen wir dann zurück in die angeschlossenen Funkhäuser, beziehungsweise ich in den McAllister Tower, den ich in dieser Folge noch gar nicht erwähnt habe. Hiermit sei er erwähnt. 12. Stock, McAllister Tower. Ja, dahin bin ich zurückgefahren. Das war der Samstag. Etwas unglücklich zwischen Samstag und Sonntag platziert, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, ist natürlich wie üblich das Essen der Woche, diesmal wieder das Lebensmittel der Woche. Keine Sorge, ich rede nicht über Alkohol diesmal, sondern ich rede über etwas, was die AmerikanerInnen als Ersatz für Alkohol erfunden haben. Das klingt jetzt wahnsinnig spektakulär und neu, aber eigentlich spreche ich vom Softdrink. Also der Softdrink ist das Lebensmittel der Woche und das mit gutem Grund. Denn während man ja in Deutschland so die klassische Trias aus Cola, Fanta und Sprite mitsamt den Pepsi-Varianten, die da heißen Pepsi, 7-Up und Mirinda? Nee, Mirinda ist ja anders. Ich habe keine Ahnung, wie die Orangenlimonade von Pepsi heißt. Während man in Deutschland jedenfalls diese Trias nur kennt und natürlich sämtliche Varianten von Fritz und natürlich auch Club Mate, eine Sache, die ich hier durchaus vermisse, gibt es hier ja eine unglaubliche Vielfalt an Softdrinks. Nur keine Club Mate, das ist ein Fehler. Vielleicht könnte man sehr reich werden, wenn man Club Mate in die USA bringt. Naja, mal schauen. Ich werde das gleich mal googeln, ob es das hier wirklich nicht gibt. Und jetzt hätte ich wahnsinnig gerne eine Mate. Das ist ärgerlich. Jetzt, ich habe natürlich das falsche Thema gewählt. Das war überhaupt nicht klug. Nun ja, jedenfalls Softdrinks in den USA. Ich zähle mal ein paar Dinge auf, die ich in den letzten Wochen so gesehen habe. Da wären Vanilla Coke Cherry, Vanilla Coke Orange, Pepsi Mango, Pepsi Root Beer, Pepsi Cream Soda, Mexican Coke und Coca-Cola Coffee. Ja, klingt alles toll, ne? Ich persönlich kann sagen, um es ganz kurz zu machen, ich bin so ein bisschen Fan der Mango-Varianten von Cola. Also es ist ein bisschen Guilty Pleasure, aber so eine Mango Coke Zero ist gesund, weil hat keine Kalorien und ist auch sehr viel Mango drin, höchstwahrscheinlich. Aber jedenfalls passt das ganz gut. Also dieser Mango-Geschmack, finde ich, ist ja, wirkt ja eben ein bisschen künstlich. Also bei Mango merkt man noch am wenigsten, ob es jetzt künstlich oder echt ist. Und das harmoniert mit diesem erlesenen Coca-Cola-Geschmack dann sehr, sehr gut. Was man zu Fanta sagen muss wiederum, Fanta schmeckt hier überhaupt nicht mehr nach Orange. Also auch die letzten Spurenelemente von Natur sind erfolgreich vernichtet worden. Das kann man blöd finden, wenn man ein großer Fan künstliches Orangengeschmacks ist. Man kann es aber auch ganz geil finden irgendwie. Also Fanta schmeckt ja eh schon nicht nach Orange. Und ich finde, dann kann man auch konsequent sein und quasi einen neuen Geschmack prägen. Root Beer ist eine spezielle Sache. Das ist als im Prinzip Ersatz für, also als ein Vorläufer des alkoholfreien Biers erfunden worden, schmeckt aber nicht wie alkoholfreies Bier. Es ist ein relativ süßer Softdrink, der aber aussieht wie oder ein bisschen Ähnlichkeit hat zu Bier. Also muss man mögen. Ist sehr speziell. Ich kann ihm inzwischen so ein bisschen was abgewinnen, muss ich sagen. Also so nach dem vielleicht sechsten, siebten, achten Rootbier meines Lebens geht es dann irgendwann. Ist ein bisschen wie bei Club Mate, ne? Cream Soda, ähnlich speziell, ähnlich süß, ist nur ganz selten mal meins. Also kann ich nicht regelmäßig trinken. Mexikanische Cola ist ein großes Thema. Und es liegt daran, dass Coca-Cola hier mit Maissirup hergestellt wird, während mexikanische Cola mit Rohrzucker hergestellt wird. Und das sorgt für einen erstaunlichen Unterschied im Geschmack. Also die Süße ist eine gänzlich andere, könnte man sagen. Und Coke Coffee, schlussendlich. Vielleicht kennen ja Menschen diese Fritz-Cola-Limonade, Kult heißt die oder so. Also jedenfalls auch so eine Kaffeelimonade. Ich gehöre ja zu den Leuten, die die mögen. Also das ist ein bisschen wie mit Ananas auf Pizza. Mag ich übrigens auch. Ich habe gerade 90% meiner HörerInnen verloren. Aber die Fritz-Kaffee-Cola, die finde ich eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Und Coca-Cola-Kaffee funktioniert auch. Also es gab wohl früher mal eine Variante, die so gar nicht funktioniert hat. Aber die aktuelle Variante auf dem Markt, die ist nicht schlecht. Ich habe die auch schon mal in Deutschland gesehen, glaube ich. Aber hier findet man die jedenfalls relativ regelmäßig. Also Softdrinks, man kann Wochen damit verbringen wahrscheinlich. Das ist ein guter Grund, in die USA zu kommen, einfach um mal vor so einem Softdrink-Regal zu stehen und sich die Absurdität dieser ganzen Geschichten anzuschauen. Es ist ein riesiges Thema. Ich habe hier übrigens gerade eine Diet Coke vor mir stehen, weil ich kriege ja keinen Kaffee. Deswegen musste ich mir irgendwie Koffein zuführen zum Frühstück. Und diese Diet Coke war eine sehr standardisierte und nicht sonderlich spektakulär. Außerdem ist sie jetzt leer. Ja, das Lebensmittel der Woche, also der Softdrink oder die Softdrinks. Ja, nachdem ich jetzt so viel über Softdrinks gesprochen habe, fühle ich mich ein bisschen klebrig und ein bisschen schwer, obwohl das ja bei so einer Diet Coke eigentlich, ja, eigentlich gar nicht nötig wäre, denn das ist ja ein sehr gesundes Lebensmittel. Falls ich übrigens ab und zu sehr unnatürliche Pausen mache, das liegt daran, dass ich von Diet Coke immer so aufstoßen muss. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Menschen anders geht oder ob das einfach so eine evolutive Geschichte ist. Ist vielleicht auch ein bisschen eklig, dass du jetzt. Ach, eigentlich nicht. Jedenfalls, falls ich sehr merkwürdige Pausen mache, liegt das daran, dass entweder. Ja, dass ich entweder keinen Plan habe, wie ich den Satz fortsetze. Das kann sehr regelmäßig vorkommen. Oder dass mein Sprachzentrum leider noch auf Englisch eingestellt ist und ich deswegen nicht weiß, wie das deutsche Wort heißt, das ich suche. Dann setze ich eigentlich meistens mit einem erfundenen Wort fort, glaube ich. Oder es liegt daran, dass ich von meiner Diet Coke aufstoßen muss. Also alle diese Varianten können es sein. Es ist bestimmt ein sehr unterhaltsames Spiel zu raten, welche Variante gerade für die Pause verantwortlich ist. Ja. Der Sonntag dann hat, da ich ja noch nicht genug hatte von dem Wetter und so, hat eine weitere Wanderung gebracht. Ich hatte schon am Samstag, nein, am Freitag schon ein Fährenticket gekauft für Angel Island. Angel Island ist eine Insel in der Bucht. Das ergibt Sinn, wo auch sonst. Und es ist eine quasi unbewohnte Insel. Auf dieser Insel war früher ein Immigrationszentrum drin. Also es ist ein bisschen wie Ellis Island in New York, falls da jemand schon mal war. Falls nicht, kann ich übrigens Ellis Island sehr empfehlen, denn es ist ein unglaublich spannender Ort. Angel Island ist historisch nicht ganz so spannend, wobei es ja eine sehr bewegte Geschichte hat. Also es war lange Militärstützpunkt und es war dann eben auch Detention Camp, Kriegsgefangenenlager für insbesondere japanische Kriegsgefangene, aber auch Deutsche. Es waren auch Deutsche unter den Opfern. Und diese Baracken, die stehen dann noch. Es stehen noch einige der Militärgebäude und es stehen noch die Fundamente von den Geschützbatterien, die im Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert aufgebaut worden waren. Damit habe ich jetzt übrigens tatsächlich ein sehr merkwürdiges Achievement erreicht. Ich habe nämlich alle Geschützbatterien, die zum Schutz der Golden Gate Bay aufgestellt waren, aufgesucht. Das war keine Absicht. Aber tatsächlich war ich jetzt sowohl in Alcatraz oder wie es damals hieß, Fort Alcatraz und ich war an der Golden Gate Bridge, wo eben auch Geschützbatterien stehen und jetzt eben auf Angel Island. Diese Geschützbatterien, die bilden so ein Dreieck, das quasi den Eingang der Bay schützt. Ja, jetzt weiß ich, wie die Golden Gate Bay verteidigt wird. Und falls ich mal in der Zeit zurückreisen sollte und aus irgendwelchen Gründen auf die Idee kommen sollte, dass ich den Konföderierten helfen will. Moment. Kalifornien? Auf welcher Seite hat Kalifornien eigentlich im Bürgerkrieg gekämpft? Tja, das erwischt mich jetzt kalt. Man würde ja denken. Naja, okay, nein. Also Kalifornien hatte die Sklaverei bereits abgeschafft und hat zu sich mit den Nordstaaten solidarisiert. Also ich wusste es tatsächlich nicht. Nein, also es gab natürlich auch nicht so wahnsinnig viel, was hier in Kalifornien passiert ist, denn der Bürgerkrieg hat sich ja insbesondere im Osten des Landes abgespielt und nicht im Westen. Aber jedenfalls war Kalifornien politisch mit den Nordstaaten verbündet, sprich, falls aus irgendeinem Grunde ich. Ah, genau, jetzt muss ich diese komische Idee erzählen, die ich gerade konstruiert hatte. Falls ich aus irgendeinem Grunde in der Zeit zurückreisen sollte und mit den Konföderierten verbündet wäre und sie entscheiden würden, mal nicht die Ostküste anzugreifen, sondern die Golden Gate Bay, dann könnte ich jetzt den Konföderierten erzählen, wo die Geschützbatterien sich befinden. Eine unglaublich komplizierte These, bei der mir auch sämtlicher geschichtlicher Hintergrund fehlte. Würde ich zweite Takes machen, abgesehen von Fällen, in denen ich mich verspreche oder in denen ich Realnamen von Personen erwähne, würde ich zweite Takes machen, wäre das eine Gelegenheit für ein zweites Take. Aber leider mache ich ja keine zweiten Takes. Vielleicht sollte ich jetzt einfach noch so ein paar Realnamen von Personen erwähnen, dann hätte ich einen Grund für ein zweites Take. So, bevor wir völlig abdriften. Angel Island bietet jedenfalls einiges an Natur. Unter anderem auch einen Berg in der Mitte der Insel, mit ungefähr 200 Meter Höhe, glaube ich. Und eben so ein Rundweg um die Insel, wo man diese ganzen Militärgebäude sich anschauen kann und die Geschützbatterien sich anschauen kann und sich überlegen kann, was denn wäre, wenn man in der Zeit zurückreist und den Konföderierten bei ihr, na egal. Ja, das hat mir so insgesamt, glaube ich, auch so 10, 12, 13 Meilen an Wanderungen eingebracht. Und das mit dem Berg war ein bisschen knapp kalkuliert, denn die letzte Fähre, die ging um 16:10 Uhr los von Angel Island. Und ich glaube, ich war um 16:05 Uhr wieder im Fährhafen von diesem Berg runter. Das ja, hat zwischendurch für ein bisschen Aufregung gesorgt auf dem Rückweg, würde ich sagen. Dennoch war eine schöne Tour mit $20 Eintritt, also $20 für die Fähre. Kann man auch nicht meckern. Und für das Museum, das Immigrationsmuseum, habe ich aus irgendeinem Grund auch keinen Eintritt bezahlt. Ich weiß wirklich nicht warum. Eigentlich sollte es $5 kosten. Aber ja, ein Restaurant gibt es da auch. Dafür hatte ich dementsprechend aber keine Zeit. Und trotzdem hatte ich einen schönen Tag. Und danach habe ich noch ein bisschen Recherche gemacht im Datenschutzrecht abends und habe quasi mal mir angeschaut, was für Gesetze Kalifornien denn so in den letzten 1,5 Jahren im Datenschutzrecht rausgebracht hat, dass ich das tue, hat Gründe. Über die Gründe darf ich nicht sprechen oder darf ich kaum sprechen. Und ja, habe unter anderem in Erfahrung gebracht, dass es ein Gesetz gibt, das kalifornischen Polizeibehörden verbietet, die Polizeifotos von Verdächtigen auf Social Media zu veröffentlichen, sofern sie kein Gewaltverbrechen oder keines Gewaltverbrechens beschuldigt sind. Das finde ich ganz nett, dass Polizeifotos nicht auf Social Media gepostet werden. Ja, das war mein Sonntag. Ich muss hier langsam mal Tempo machen, sonst komme ich nicht durch die Woche. Tempo, Tempo, Tempo. Der Ort der Woche. Ort der Woche ist diesmal Daly City. Daly City ist es vor allem deswegen, weil ich das relativ schnell abhandeln kann. Nein, das ist nicht ganz ernst gemeint. Daly City liegt relativ nah an San Francisco im Süden auf dem Weg zum Flughafen. Und genauso sieht es auch aus. Nein, also Daly City ist eine klassische kalifornische Trabantenstadt. Hat ungefähr 100.000 Einwohner und hat eigentlich keine Sehenswürdigkeiten, keine große Geschichte, sondern sehr, sehr, sehr viele Eigenheime, die im Vergleich zu San Francisco halbwegs bezahlbar sind. Die Wege für Pendler sind kurz, die Anbindung an den Verkehr ist kurz. Also man könnte sagen, so leben Menschen, die nicht im Tech-Sektor irgendwie arbeiten. Wenn man im Tech-Sektor arbeitet, dann wohnt man vielleicht in San Bruno oder San Mateo oder was auch immer. Wo übrigens, ich glaube, in San Mateo oder Palo Alto war es, wo die Durchschnittspreise für Immobilienkauf dieses Jahr bei 4,2 Millionen Dollar lagen. Also ganz ordentlich, ne? Ist nicht billig hier. In San Francisco liegt der Durchschnittspreis nur bei etwas über 1,7 Millionen, glaube ich. Also einige der teuersten Postleitzahlgebiete in Kalifornien sind halt hier in der Gegend. Ja, ich schweife ab. Daly City ist jedenfalls so ein bisschen der Gegenentwurf. Also es soll halbwegs bezahlbaren Wohnraum bieten für die Masse der Pendler und Pendlerinnen, wobei bezahlbar in kalifornischen Maßstäben natürlich immer noch sehr relativ ist. Aber es ist ein netter Ort. Wenig Kriminalität, relativ wenig. Schulen sind natürlich da. Wie gesagt, Nahverkehr ist da. Es ist recht ruhig, man kann gut einkaufen. Tatsächlich ist die Aussicht auch ganz nett so von da. Es liegt ein bisschen oberhalb von San Francisco. Also ist es kein schlimmer Ort, aber eben auch so ein bisschen so ein Nichtort. Also man wohnt da, man macht da nichts anderes. Und Wohnen ist ja keine sehr ausfüllende Tätigkeit. Wohnen ist ja etwas, was man meistens eher so nebenbei macht. Ich glaube, Max Gold hat mal einen sehr schönen Text darüber geschrieben, über Dinge, die man so nebenbei macht, wie etwa das Wohnen. Falls jemand ihn kennen sollte, liest ihn. Falls jemand ihn kennen sollte, hat er ihn wahrscheinlich schon gelesen. Aber naja, ist ja auch egal. Ist ja nicht mein Job, hier Literaturempfehlungen zu geben. Das wäre ein völlig anderes Podcast, für das ich auch nur mäßig gut geeignet bin. Ich lese gerade im Wechsel John Grisham und Stephen King und ich weiß, dass das ein bisschen deprimierend ist. Aber auch sehr unterhaltsam. Aber auch deprimierend. Aber auch sehr unterhaltsam. Daly City. Ein nicht wahnsinnig spannender Ort, aber ein bisschen exemplarisch auch für die Region hier. Nicht, weil alles nicht spannend wäre, sondern weil solche Städte halt schon. Na, es gibt ein paar davon. Also, der Ort der Woche, vielleicht ein bisschen unspektakulär, aber muss auch mal sein. Dienstag heißt Constitutional Law. Da sind wir noch ein bisschen weiter entfernt, also minimal weiter entfernt von der letzten Vorlesung. Das liegt so ein bisschen an Thanksgiving und an der Art, wie im Curriculum damit umgegangen wird. Wir haben aber schon begonnen, jetzt aktuellere Fälle zu besprechen. Also jetzt beispielsweise gestern am Dienstag ging es um Texas gegen Kalifornien. Und das ist wieder ein Fall unter dem Affordable Care Act. Da gab es ja damals schon diesen Sebelius-Fall. Ich hatte mal drüber gesprochen. Kann ich jetzt nicht nochmal neu aufrollen, dafür ist es zu kompliziert. Jedenfalls hat Texas mal wieder nichts unversucht gelassen, um diesen Affordable Care Act endgültig abzuräumen. Kleiner Spoiler, hat nicht funktioniert. Also es hat aus den gleichen Gründen nicht funktioniert, wie auch das texanische Abtreibungsgesetz nicht abgeräumt wurde vom Supreme Court. Es wurde nämlich gesagt, dass es an einer Rechtsverletzung fehlt. Man muss dazu sagen, die Strafe für Bürger, die keine Krankenversicherung haben, keine ausreichende, die ist auf null gesetzt worden vom Kongress. Und Texas hat halt gesagt, naja, wenn das auf null gesetzt ist, dann ist es ja kein Teil der Taxing Power mehr, weil eine Steuer von null kann ja keine Steuer sein. Und der Supreme Court hat dann gesagt, ja gut, aber das ist ja nicht euer Problem, ist ja auf null, also habt ihr auch keinen Schaden. Und das ist ein bisschen wie die Entscheidung im Abtreibungsgesetz im texanischen, wo der Supreme Court ja gesagt hat, ja, aber der Staat macht ja nichts. Der Staat sorgt ja nicht selber dafür, dass Abtreibungen verhindert werden, sondern er überlässt es ja seinen Bürgern. Also gibt es kein Standing in diesen Fällen. Also hat ein bisschen Ähnlichkeit miteinander. Ist eine schwierige Sache, aber ja, das werden wir hier nicht ändern können. Unsere Professorin meinte, es hätte wohl noch kein Semester in ihrer Karriere gegeben, wo so viel passiert ist im Constitutional Law. Wahrscheinlich hat sie recht. Ich neige generell dazu, meinen ProfessorInnen recht zu geben, denn die sind ja immerhin Dozenten und Dozentinnen und werden ja wissen, worüber sie reden, hoffentlich. Wenn nicht, ist das schlecht. Ja, haken wir den Mittwoch noch kurz ab, denn der Mittwoch hat ja erst 10 Stunden bislang und ich war die wenigsten Stunden davon wach bisher. Der Mittwoch brachte mir meine Kursregistrierung für das nächste Semester. Ich werde belegen, Evidence, Property, Criminal Procedure und ein Data Privacy Seminar. Das sieht so aus, dass ich einen relativ langen Montag habe, der zwar erst um 12 anfängt, dafür dann aber auch bis 18 Uhr geht. Da werde ich beginnen mit Evidence, also Beweisrecht, und danach dann nach einer langen Mittagspause das Data Privacy Seminar haben. Dann werde ich am Dienstag auch einen eher langen Tag haben, der beginnt um 9 Uhr, bringt wieder eine relativ lange Mittagspause mit sich und endet um 15:30 Uhr. Der Mittwoch ist relativ kurz, nur 2 Stunden Vorlesung mittags. Donnerstag ist wie Dienstag und den Freitag habe ich frei, was natürlich ein Highlight ist. Andererseits werde ich mich aufs Bar-Exam vorbereiten und werde auch mit den Kursen einiges zu tun haben. Deswegen ist frei natürlich ein sehr relatives Wort. Aber naja, das ist mein Kursplan fürs nächste Jahr. Und im Prinzip ist das alles, was ich heute bislang so gemacht habe. Ich werde noch frühstücken und ich freue mich sehr auf das Thanksgiving-Essen. Nachher, heute Nachmittag, nach meinen Vorlesungen. Bis dahin habe ich es jetzt mal wieder geschafft durch die Folge, die ich mir nur teilweise, wie gesagt, zum Test anhören kann, denn ich habe nicht mehr die Zeit, komplett durchzuhören. Ich hoffe, dass technisch alles in Ordnung ist und dass ich nicht zu viel Unsinn erzählt habe. Ansonsten hoffe ich, dass ihr Spaß habt, hoffe, dass ihr eine gute Woche hattet und haben werdet. und würde zum Abschluss dann auch sagen, wir hören voneinander.